Ihr hört Unboxing Trans, ein Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Thema auspacken, das für Transmenschen wichtig ist und über das Allies und Verbündete vielleicht noch wenig wissen.
Trans-Themen kommen derzeit fast nur als Antitrans-Themen vor. Mit Unboxing Trans wollen wir das ändern. Wie? Indem wir von innen heraus erzählen. Wir, das sind übrigens
Kathleen
und ich bin die Julia.
Zwei Freundinnen, die eine cis
und die andere trans.
Und was besprechen wir so?
In 10 Folgen bringt jede von uns etwas mit, was die andere Person vorher nicht weiß. Ich habe immer ein Thema dabei, das für Transmenschen wichtig ist. Dieses Thema packen wir dann bis ins Detail aus. Und du?
Ich bringe ein Objekt mit, das ich mit Trans-Themen verbinde, und Kulturtipps. Außerdem bekommen wir einen spannenden Anruf aus der Vergangenheit und lernen eine historische Persönlichkeit kennen.
Dann beantworten wir auch Fragen aus der Community und vergeben Preise. Wir haben das Angstkatzenhäschen als Antipreis und einen goldenen Blumenstrauß für besonderes Engagement.
Julia, wie schön, dich endlich wieder zu hören.
Ja, ich habe dich total vermisst. Du warst voll lange weg.
Ja, also ich könnte jetzt eigentlich auch schon wieder weg sein, aber stimmt. Aber was auch echt schön war, bei euch zuzuhören, dir und Lilith in der letzten Folge, das war echt eine schöne Folge. Hat mir gut gefallen.
Ja, danke. Also mir hat es auch gut gefallen, aber trotzdem habe ich dich vermisst und ich freue mich sehr, dich wiederzusehen, aber ich bin auch ein bisschen traurig.
Ja, ich auch, weil es ist special recording today, ne?
Ja, genau, weil das ist heute die letzte Folge, die wir zusammen aufnehmen. Also wir haben ja von Anfang an geplant, dass wir erstmal nur 10 Folgen machen werden und dann eventuell vielleicht mal eine zweite Staffel machen. Und das ist noch nicht so ganz auskonzipiert, sagen wir mal so. Und wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen oder ob wir das machen und wenn ja, wann wir das machen und so weiter. Aber wir hatten von Anfang an uns 10 Folgen vorgenommen. Die haben wir gemacht.
Die machen wir heute voll.
Und die machen wir heute voll.
Ich würde jetzt einfach sagen, lass uns nicht zu sentimental hier werden und lass uns einfach reinstarten, als wäre es eine ganz normale Folge, eine von weiteren kommenden Folgen. Wir starten rein, wir unboxen und ich frage dich, wie immer zum Anfang, über welches Thema sprechen wir denn heute? Was hast du mitgebracht?
Oh, also es war eine sehr schwierige Themenfindung irgendwie für mich. Also ich habe ja immer so eine Liste mit Themen, die ich gerne mal besprechen würde und so weiter. Aber jetzt hat mich in den letzten Tagen und Wochen eine Sache ziemlich beschäftigt. Ich hatte einen, ich sag mal, konkreten Beratungsfall, der wurde da so an mich herangetragen. Und ich darf da noch nicht so viel über den Fall an sich sagen. Aber das Thema, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Und das würde ich gerne, oder in dem Zusammenhang ist mir immer wieder so ein Begriff aufgetaucht, den ich bisher selber nicht kannte. Der Begriff ist auf Englisch und wenn ich dir das sage, wirst du das wahrscheinlich hoffentlich ins Deutsche übersetzen können, dann weißt du auch schon, um was es geht. Und zwar ist der Begriff Pain of Imprisonment. Kannst du dir was darunter vorstellen?
Warte mal, wenn ich es jetzt erstmal übersetze, ist es also der Schmerz einer Inhaftierung, aber ich kann mir vorstellen, dass es eher um sowas wie ein inneres Gefängnis geht?
Nee, das geht schon konkret um Inhaftierung.
Okay.
Ja.
Oh, das ist ein richtig heißes Thema.
Oh ja.
Holy fucking moly.
Also ich hatte in der Vergangenheit schon häufiger Beratungsfälle oder wo ich dann auch Personen begleiten sollte, die inhaftiert wurden und wie man mit ihnen umgeht und so weiter. In welches, wo sie untergebracht werden, wie der Umgang mit, falls es eine laufende Hormontherapie gibt oder nicht. Mhm. Und da wurde jetzt ein Fall an mich herangetragen, wo die Person, eine Transfrau, wirklich sehr auch diskriminiert wird und sehr ja gedemütigt wird teilweise. Und da musste ich halt noch mal ein bisschen über die Gesamtsituation nachdenken und was das eigentlich alles bedeutet und habe da mal ein bisschen zu recherchiert. Und da bin ich immer wieder auf diesen Begriff Pain of Imprisonment gestoßen. Also erstmal zum Begriff selbst. Dieser Begriff beschreibt in der kriminologischen Forschung die psychischen und sozialen Erfahrungen, die man alleine über einen bloßen Freiheitsentzug erfährt.
Mhm.
Ne? Und ursprünglich war das eine Person namens Gresham Sykes, der hat das in einem Werk, hat er darüber geschrieben, 1958 war das, und hat darin 5 Hauptentbehrungen, sogenannte Deprivations beschrieben. Mhm. Und
also ganz grundsätzlich, es hat jetzt überhaupt nichts mit...
Genau, das hat jetzt erstmal nichts mit Trans zu tun. Also grundsätzlich, was dieser Begriff bedeutet.
Mhm.
Und diese Hauptentbehrungen sind also erstmal der Freiheitsentzug, dann dass du keinen Zugang mehr zu irgendwelchen Gütern oder Dienstleistungen hast. Dann Beziehungen, wobei hier, also soziale Beziehungen, wobei hier überwiegend von heterosexuellen Beziehungen dann damals noch die Rede war. Die fehlende Autonomie, dass du quasi nicht mehr selbstständig handlungsmächtig bist und also quasi keine Selbstbestimmung hast.
Ja.
Und das Thema Sicherheit. Das sind so die fünf Hauptpunkte, die er damals identifiziert hat. Ich glaube, da ist zum ersten Mal dieser Begriff so definiert worden, was vermissen eigentlich Inhaftierte so am meisten. Und das war damals halt auch alles noch sehr männlich. Also Frauen haben da nochmal eine ganz andere, oder vermissen ganz andere Dinge. Und da greifen viele Dinge auch ineinander und so. Und später wurde dann irgendwann der Begriff Transgender Pains of Imprisonment entwickelt. Und das ist jetzt erst so in der jüngsten Forschung rausgekommen.
Mm, okay.
Und da wird halt zusätzlich zu den fünf Hauptentbehrungen, werden halt noch zusätzliche Punkte genannt. Und zwar kommt da noch dazu, dass man mit dem falschen Geschlecht untergebracht wird, also in der falschen Kategorie. Dann Pains of Transitioning, also die Unterbrechung oder Verweigerung von geschlechtsangleichenden medizinischen Maßnahmen, Hormontherapie, mhm, oder dass man keine Operationen genehmigt bekommt und so weiter. Dann hat man ein sehr viel höheres Risiko für sexuelle Übergriffe, also richtige Transfeindlichkeit, sowohl durch andere Inhaftierte als auch durch das Personal, die dich nochmal sehr viel, sehr besonders im Fokus haben und richtig schikanieren. Dann natürlich die klassischen Themen wie Misgendern und Deadname, dass du mit falschen Namen oder Pronomen angesprochen wirst und so weiter.
Mhm.
Und ein anderes großes Thema wurde identifiziert und das ist die Isolation. Also häufig wird eben, weil man sehr viel häufiger zu sexuellen Übergriffen oder Opfer von sexuellen Übergriffen wird, wird man zum Schutz der Person quasi komplett isoliert und irgendwo alleine untergebracht, in Einzelhaft oder so. Aber auch zum Schutz der Mitgefangenen. Und das betrifft dann meistens Transfrauen, denen so ein Risiko zugeschrieben wird, dass sie für Cis-Frauen oder für Cis-Inhaftierte dort eine Bedrohung sein könnten. Und es wird sich sehr häufig immer noch auf Transfrauen konzentriert und diese patriarchalen Strukturen von Männer sind gefährlich, Frauen sind die Opfer, die werden hier immer auf Transpersonen oder beziehungsweise auf Transfrauen gemünzt und so werden Transfrauen als risky dargestellt und Cis-Frauen als at risk. Und das zieht sich ja, das sieht man im Sport, das sieht man in ganz vielen anderen Bereichen. Und hier in Haftanstalten ist das nochmal, wird das nochmal mehr betont.
Darf ich nochmal eine Rückfrage stellen, weil ich da einfach nicht genug zu weiß, wenn Transmenschen inhaftiert werden, ist denn quasi der Rahmen dann schon so sensibilisiert, dass eine Transfrau in ein Frauengefängnis kommt? Oder kann es durchaus auch passieren, dass eine Transfrau in Männergefängnis gesteckt wird? Weil das Gefängnissystem ist ja nun auch wieder ein binäres System, wie eigentlich alle unsere gesellschaftlichen Systeme und Strukturen ja eigentlich nur in dieser Zweiteilung existieren.
Genau.
Das würde mich interessieren, also ob es da so eine grundsätzliche Antwort zu geben kann oder ob das immer fallspezifisch angeguckt wird.
Also eine Ladung ins Gefängnis bekommst du automatisiert aufgrund des Geschlechtseintrags, den du aktuell besitzt.
Mhm.
Das bedeutet aber jetzt noch lange nicht, dass du dann auch in dieses Gefängnis aufgenommen wirst, sondern da gibt es dann, verschiedene Prüfverfahren, die das irgendwie analysieren und so. Und das ist aber auch, ich meine, wir haben in Deutschland ein föderales System, das wird in den einzelnen Bundesländern völlig unterschiedlich auch gehandhabt. Einige, die sind da ziemlich rigoros, einige sind da relativ, sensibel oder empathisch. Es gibt keine bundeseinheitliche Regelung dazu. Aber grundsätzlich zieht man sich auf den Geschlechtseintrag zurück und wird automatisch erstmal in so eine Haftanstalt eingeladen sozusagen. Und es gab ja diesen Fall mit der rechtsextremen Person Liebig, die...
Ich wollte gerade fragen, ob wir über diesen Fall sprechen müssen wir letztlich, ne?
Ja.
Aber genau deswegen habe ich es halt auch gefragt, weil diese Person hat ja echt, will ja eigentlich so ein Exempel statuieren oder hat ein Exempel statuiert.
Genau. Und da war das halt auch so, dass die Person automatisch erstmal geladen wurde, aber die Einrichtung, wo die Person hin muss, wird dann erstmal entscheiden oder sich den Fall anschauen, sich mit der Person auseinandersetzen und dann daraufhin erst entscheiden, in welches Gefängnis die Person jetzt kommt, ob sie jetzt da aufgenommen wird oder vielleicht, ob sie vielleicht woanders hin verwiesen wird. Und also das wird immer so ein bisschen individuell geguckt.
Korrekterweise, weil vielleicht nicht alle HörerInnen über diesen Fall Bescheid wissen, müssten wir eigentlich nochmal kurz zusammenfassen, was da eigentlich de facto passiert ist.
Ja.
Kannst du das ertragen, das kurz zu machen?
Ja, also da gab es eine rechtsextreme Person, ich möchte den Namen jetzt nicht aussprechen, die in der Vergangenheit immer sehr häufig über queere Menschen, insbesondere auch über Transmenschen gehetzt hat und verurteilt wurde und eine Strafe antreten musste wegen anderen Vergehen, die jetzt nichts unbedingt was mit Queerfeindlichkeit zu tun hatte. Und diese Person sollte die Haft antreten und hat aber kurz vorher bewusst den Geschlechtseintrag über das Selbstbestimmungsgesetz geändert und hat dann damit provoziert, dass man sich mit dieser Thematik jetzt irgendwie neu auseinandersetzen musste. Und das hat einen riesen Medienwirbel gegeben und die Person ist dann auch im Gerichtssaal als Frau aufgetreten und hat sich dann sehr provokant nochmal die Lippen geschminkt und so weiter. Also es ist sehr intensiv durch die Medien gegangen. Es ist aber nie zum Haftantritt oder zu diesem Aufnahmegespräch gekommen, weil die Person dann ins Ausland geflüchtet ist. Und dort ist die Person wohl jetzt, ich sag mal, in typisch, stereotypisch männlicher Erscheinung im Ausland aufgegriffen worden und ist schon überliefert worden oder soll ausgeliefert werden, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann wird diese Debatte wahrscheinlich von Neuem losgehen. Und dieser Fall hat für sehr viel Aufsehen gesorgt und die meisten oder sehr viele nutzen das oder instrumentalisieren das, um darauf hinzuweisen, wie gefährlich dieses Selbstbestimmungsgesetz angeblich ist und so weiter. Und da muss ich immer wieder sagen oder aufklären, dass nur weil jemand den Geschlechtseintrag geändert hat, hat man nicht automatisch Zugang zu irgendwelchen Räumen. Mhm. Das regelt das Gesetz nicht und das regelt dann die jeweilige Einrichtung, wie hier in diesem Fall dann auch das Gefängnis. Ja, dieses Aufnahmegespräch hat halt bisher nicht stattgefunden und deshalb ist das halt auch so, oder wird das halt auch so kontrovers diskutiert und deshalb dachte ich, wäre es ganz gut, mal so ein bisschen über die Regularien da zu sprechen, wie sowas eigentlich aussieht.
Mhm.
Also es gab dann in der Vergangenheit auch so ein bisschen Forschung dazu und da war Anke Neuber, ist jemand von der Hochschule Hannover, hat dazu geforscht und auch ein bisschen was dazu geschrieben. Was ich ganz interessant fand, das werde ich dann später auf jeden Fall in den Steady Newsletter mit einfügen. Und ich wollte noch so ein bisschen über die aktuellen Regeln, wie das in Deutschland aussieht und was es so auch vielleicht für Alternativen gibt. Also in Deutschland herrscht das sogenannte Trennungsprinzip. Das heißt, es wird halt sehr strikt binär nach Männer- und Frauengefängnisse unterschieden. Und da wird halt auch immer wieder gesagt, es gibt jeweils eine Einzelentscheidung. Das ist dann meistens die Anstaltsleitung, die dann über diese Unterbringung entscheidet. Und oft ist es so, dass wenn keine geschlechtsangleichende Operation stattgefunden hat, dass eine Transfrau dann in Männervollzug untergebracht wird. Und da geht dann meistens so die Diskussion darüber los, soll die Person jetzt in eine Einzelhaft kommen oder darf die Person vielleicht doch zu den Frauen und so weiter. Und dann hängt es dann wahrscheinlich auch häufig von der Schwere der Straftat ab. Also geht es jetzt um ein Steuerdelikt oder geht es um eine Sexualstraftat und so. Also das muss dann alles immer im Einzelfall abgewogen werden. Und da greift diese Debatte, die wir öffentlich haben, die greift da viel zu kurz. Das wird alles so pauschalisiert und ich sag mal, auf hochkomplexe Fragen sehr einfache Antworten geliefert. Und wenn man sich dann aber den individuellen Fall mal anschaut, dass da sehr viel komplexere Entscheidungswege stattfinden und dass das nicht so einfach ist, wie das oft in den Medien dargestellt wird oder gesellschaftlich gerade jetzt von rechts auch so gefordert wird und so.
Mhm.
Probleme gibt es immer wieder, dass es keine spezialisierten Einrichtungen gibt oder spezialisiertes Personal, die sich mit den Themen irgendwie auskennt. Oder auch verbindliche Richtlinien, gerade für nicht-binäre Personen. Also wenn jemand gar keinen Geschlechtseintrag hat, wo bringst du die Person unter? Nach welchen Kriterien geht man da? Und da gibt es ganz wenig Material zu. Es gibt vereinzelte Bundesländer in Deutschland. Also Berlin war das erste Bundesland, das solche Regelungen getroffen hat. Ich glaube, das war 2021. Und Hamburg hat sich dann irgendwann mal angeschlossen, wo auf jeden Fall der Wunsch der betroffenen trans-internichtbinären Personen auch berücksichtigt wird und das dann in so einem Dialog besprochen wird, um dann eine Einzelfallentscheidung zu treffen. Mhm. Was ich aber gesehen habe, ist, dass zum Beispiel in England gibt es in Haftanstalten eine eigene Abteilung für Trans-Inhaftierte. Ja. Also die haben das ganz anders gelöst. Und diejenigen, die aber nicht so separiert wurden, ich habe ja vorher gesagt, ein großes Problem ist halt diese Isolation. Mhm. Und diejenigen, die nicht separiert werden möchten, die werden dann in so einem speziellen individuellen Verfahren, ein sogenanntes Risk Assessment, also eine Risikoeinschätzung, mhm, unterzogen. Und dann, also die haben da einen kompletten Prozess für abgebildet, wie man sowas am besten regeln kann. Und
aber gleichzeitig frage ich mich, also ich denke doch, dass der Anteil von inhaftierten Menschen im deutschen oder auch im britischen Strafanstaltensystem so gering sein muss. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass zwei Transmenschen oder dass es selten passiert, dass zwei Transmenschen überhaupt zeitgleich in einem Knast, mhm, sind. Also einfach weil ja ihr Anteil in der Gesellschaft so gering ist.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Anteil sehr viel höher in der Justizvollzugsanstalt ist.
Also ich habe keine genauen Zahlen darüber, wie viele Transpersonen inhaftiert sind. Also wir sprechen in der Gesellschaft von circa 1%. So, und genau, wenn du jetzt eine Haftanstalt hast mit 100 Häftlingen, kannst du davon ausgehen, dass eine Person davon trans ist. So, ich weiß nicht, wie groß Strafanstalten in Deutschland, wie viele Plätze, Belegungsplätze, ich weiß nicht, wie man das nennt, Haftplätze, die dort.
Ich glaube, da gibt's von bis auch alles, von kleinen WG-haften Knästen bis zu riesengroßen.
Ja, und es gibt ja auch noch offenen Vollzug und da gibt's ja noch mal ganz andere Risikoentscheidungen. Also es gibt Hochrisikogefängnisse, mhm, und so weiter. Und also das wird sich mit Sicherheit an den gleichen Zahlen orientieren, wie wir die auch in der Gesellschaft haben, dass du circa 1% an Inhaftierten, mhm, hast. Aber was die Zahlen auf jeden Fall sagen, ist, dass Transpersonen dort sehr viel häufiger, und zwar gab eine Studie aus den USA von 2015, hat gezeigt, dass Transpersonen in US-Gefängnissen 10-mal häufiger sexuell missbraucht wurden als der Durchschnitt.
Krass. Ja.
Also sie sind sehr viel häufiger. Eine ziemlich aktuelle Studie hat 2025 herausgefunden, dass nur 1% der CIS-Häftlinge angegeben hat, Opfer von sexuellen Übergriffen zu sein, durch Mitgefangene. Und bei Transpersonen waren es 16%. Also auch da siehst du eine sehr hohe, sehr großen Unterschied. Mhm. Und die Folgen sind natürlich psychische Störungen bis hin zu Traumatisierung, Suizidalität und so weiter. Also, und das ist halt diese zusätzlichen Transgender Pains of Imprisonments im Vergleich zu, ich sag mal, nicht Transpersonen. Mhm. Und das hat mich halt in den letzten Tagen und Wochen ziemlich beschäftigt, weil es, wie gesagt, da gab es einen konkreten Fall, der an mich rangetragen wurde, wo eine Transfrau wirklich nur unter den Häftlingen, sondern auch unter dem Personal, ja, schikaniert wird und ja, viel mehr kann ich jetzt noch nicht sagen, aber und da musste ich halt sehr häufig drüber nachdenken und habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt und das finde ich schwierig. Mhm. Es gibt natürlich auch Empfehlungen, wie man damit am besten umgeht und da gibt es einige Organisationen, die ja einen Leitfaden, also erstmal für die Betroffenen selbst, welche Rechte habe ich eigentlich als Transperson, wenn ich inhaftiert werde, wenn ich durchsucht werde, wenn ich in einen einzelnen Raum geführt werde, wenn mir die Hormontherapie verweigert wird, da gibt es auch Vordruck oder Vorlagen, wie man Anträge stellen kann für zum Beispiel die Namensänderung. Das gilt zwar noch für das alte Transsexuellengesetz, die Vorlage ist noch nicht auf das Selbstbestimmungsgesetz angepasst worden.
Aber und wer gibt diese Publikation oder diese Informationsmaterialien heraus? Das ist ja schon sehr, sehr speziell, ne?
Das war wohl eine Initiative von Einzelpersonen, die sich zusammengetan haben.
Okay.
Und also die Webseite habe ich auch versucht nochmal abzurufen. Die war aktuell nicht erreichbar, aber die Publikation ist halt noch beim Bundesverband Trans zu finden, die das auf transfabel.de verlinkt haben.
Mhm.
Und da kann man das nachlesen und da gibt es dann sehr konkrete Empfehlungen, wie man, also welche Rechte hast du und wie kann man sich, an wen kann man sich wenden. Da ist auch von der DGTI, Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtlichkeit, gibt es diesen sogenannten Ergänzungsausweis. Der ist dort auch nochmal erwähnt und so. Und da gibt es sehr konkrete Hinweise, falls man mal in eine solche Situation kommt, egal ob berechtigt oder unberechtigt, das ist ja auch nochmal eine andere Frage. Aber man hat, auch wenn man inhaftiert wird, egal aus welchem Grund, man hat ja auch da eine Menschenwürde und Rechte, wie man mit dir umzugehen hat.
Mhm.
Genau. Und in den Empfehlungen wird halt deutlich gesagt, dass man entsprechend der Geschlechtsidentität unterbringen sollte, dass es vor allen Dingen für das Personal regelmäßige Fortbildungen und so Sensibilisierungsschulungen geben soll. Erstmal zum Trans-Thema allgemein und dann, wie man mit betroffenen Personen umgeht. Aufklärung über die medizinische Versorgung, dass es teilweise überlebenswichtig sein kann, wenn du, ich sag mal, schon komplett operiert bist und keine eigenen Sexualhormone mehr produzieren kannst, dann bist du ja darauf angewiesen, dass du irgendwie auch medikamentös dir Sexualhormone zuführst und so. Und dass es Sicherheitspläne gibt und so maßgeschneiderte Schutzkonzepte, die nicht einfach nur sagen, ja, Isolationshaft, sondern auch, ich sag mal, alternative Lösungen mal ins Auge fassen. Und dass man auf jeden Fall von extern auch Beratungsstellen oder Transorganisationen oder so Interessenvertretungen mit ins Boot nimmt, um die, ich sag mal, die Würde der Menschen dort auch irgendwie zu gewährleisten und darauf hinzuarbeiten, dass man, dass die Grundrechte geachtet werden. Weil ich glaube, gerade Haftanstalten sind ein Raum, wo man, wo sehr viel Machtverhältnisse auch herrschen, ne? Dass Leute, die dort arbeiten, ihre Macht sehr schnell ausnutzen oder vielleicht auch verleitet werden, sie auszunutzen und dadurch Menschen verletzt werden und Menschenrechte und Grundrechte da sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das sieht man ja in, also unabhängig jetzt vom Trans-Thema, wenn ich sag mal hier Guantanamo und so weiter, das sind ja alles Fälle, die bekannt geworden sind, wie man,
aber hallo, ja.
Wie rigoros, wie brutal man in Haft mit inhaftierten Menschen umgeht. Und ich glaube, dass das in deutschen Haftanstalten sehr viel sensibler abläuft, aber trotzdem glaube ich, dass da noch sehr starke Machtverhältnisse herrschen, die auch zum Nachteil der Inhaftierten ausgenutzt werden.
Überall da, wo Machtstrukturen existieren, ist natürlich auch das Risiko hoch, dass sie missbraucht werden. Das ist klar, aber inwiefern wirklich Menschen, die in der JVA an unterschiedlichen Punkten tätig sind, wirklich geneigt sind, da zu benachteiligen oder wirklich ihre Macht zu missbrauchen, ist sehr wahrscheinlich, aber ist wahrscheinlich sehr schwer messbar und beweisbar. Aber dass es da Sensibilisierung nicht nur für trans-, inter- und nicht-binäre Menschen gibt, sondern auch für andere Minderheiten, kann ich mir vorstellen, ja, dass es total unterentwickelt ist, gerade im Strafjustiz. Ja. Strafjustizsystem, heißt das so? I don't know. Im Übrigen, ich war ein paar Mal im Knast. Ich habe für einen Job vor 10 Jahren, war ich mehrfach in Knästen und habe ganz viel mit den Seelsorgenden, meistens Männern, und den GefängnispsychologInnen, meistens Frauen, zu tun gehabt. Und auch mit einigen Inhaftierten direkt Kontakt gehabt und habe das als ein natürlich total interessantes System, aber auch ein sehr wohlwollendes in dem Fall. Ich habe aber, glaube ich, auch echt die besten Seiten des JVA-Systems mitbekommen, nämlich eins, das wirklich Lust hat zu lernen und sich weiterzubilden. Da ging es um ein Dokumentarfilm, den wir da gezeigt haben, mit Vorinhaftierten und mit denen dann gesprochen haben.
Ja, das hängt immer so ein bisschen mit der Hausleitung zusammen, ne?
Stimmt.
Wie gut man auf die Bedürfnisse oder wie menschenfreundlich die Hausleitung eingestellt ist, wie gut auf die Bedürfnisse Rücksicht genommen wird und so weiter. Das hängt immer, also wie bei vielen anderen Themen natürlich auch, wenn du im Unternehmen arbeitest und ob du da Diskriminierung erfährst und so, das hängt immer sehr viel von der Hausleitung ab, was für eine Haltung davon.
Definitiv ja. Das, die Kultur einmal im Hintergrund, aber dann auch wieder von Ressourcen. Ne? Und wenn jetzt gerade überall alles weggestampft und gekürzt wird, dann sicherlich auch Sensibilisierungsmaßnahmen für die Belegschaft. Also das ist ja alles auch immer so ein Rattenschwanz. Aber ja, sorry, das war jetzt so eine kleine Detour, aber ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, wie schwierig das ist, da wirklich dann auch zu Urteilen zu kommen, wie es wirklich hinter den Gefängnismauern aussieht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich naheliegend, dass da Missbrauch passiert.
Ich hatte auch mal einen Fall, da war, also da haben wir versucht, von außen irgendwie an die inhaftierte Person ranzukommen. Und das ist ja wie, also eine Haftanstalt ist ja auch wie so ein faradäischer Käfig, ne, wo du so ein abgeschlossenes System, wo von außen niemand rein darf und der Informationsfluss irgendwie verweigert wurde und so weiter. Also die Person, die ist da jetzt nicht schlecht behandelt oder nicht misshandelt worden. Es ging nur darum, wie die Person jetzt an Hormontherapie und so weiter drankommt. Mhm. Ne? Also eigentlich relativ harmlos, aber auch da hat man immer wieder versucht, irgendwie Steine in den Weg zu legen und da wurde die Kommunikation einfach erschwert und auf Anfragen wurde nicht geantwortet, selbst auf Presseanfragen, die dann da über den Fall auch berichten wollten, wurde es dann erschwert oder es wurde auf das zuständige Ministerium verwiesen, sodass die Anstalt selber gar nicht antworten muss und so weiter. Also da wird man schon auch von der Außenwelt irgendwie so ein bisschen isoliert und der Zugang zur Außenwelt oder der Zugang von der Außenwelt zu den Inhaftierten auch erschwert. Und ja, da sind mir einige Fälle in der letzten Zeit auch wieder hochgekommen, was da alles so gelaufen ist und oder passieren kann. Und da denke ich immer, auch diejenigen, die da drin sitzen, auch die haben Rechte und dürfen nicht so ja vom Staat oder vom Land, vom Bund irgendwie so bedrängt und ja, schikaniert werden. Und es gibt eine Organisation, die sich, weil du eben Seelsorge genannt hast, da gibt es auch so eine Seelsorgeorganisation, das werde ich dann auch in den Steady Newsletter verlinken, die auch nochmal gute Empfehlungen veröffentlicht haben, wie man mit dem Thema in Haft am besten umgeht.
Wow, heavy Tobak heute in unserer letzten Folge und vor allem trotzdem ja auch ein totales Nischenthema, ne? Also das ist ja wirklich kein Themenbereich, mit dem sich transinter und nicht-binäre Menschen üblicherweise auseinandersetzen, genauso wenig wie wir uns, also du jetzt in dem Fall schon, weil du da in Beratungen mit einbezogen wurdest, aber ansonsten haben wir ja im Großen und Ganzen toi 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 echt relativ wenig Berührungspunkte mit. Also kann ich jetzt mal aus meinem gesamten Freundes-, Bekannten- und Familienumkreis so sagen. Aber ja, es gibt immer bestimmt Einzelfälle, natürlich. Super spannend, mal da reinzugucken. Natürlich musste ich, während wir drüber sprachen, an Orange is the New Black denken. Vielleicht kommt das heute noch spontan mit in unsere Kulturtipps.
Stimmt.
Habe ich schon ewig nicht mehr geguckt, habe ich früher sehr gerne geguckt.
Ich kenne es, ich habe es aber nie gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Ach echt?
Nee, ich gucke wenig Fernsehen, um ehrlich zu sein, aber ich kenne natürlich dann so die Inhalte ganz grob, aber ich habe das mir nie angeguckt bisher. Mhm. Aber wäre jetzt vielleicht mal ein Anlass.
Stimmt, voll.
Ja.
Okay, Unboxed.
Unboxed.
The Pain of Imprisonment. Unboxed.
Transgender Pain of Imprisonment.
Transgender Pain of Imprisonment. Unboxed.
Genau. Yes, dann, was haben wir als nächstes?
Ring, 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 falls wir einen Anruf aus der Vergangenheit haben.
Hallo, ich bin Clara von der Lilli-Ebbe-Bibliothek und ich habe euch die Geschichte von Amy Wolters mitgebracht. Amy Wolters lebte von 1872 bis 1947 und verbrachte den größten Teil ihres Lebens in Böhmen. In den frühen 1930er Jahren war sie eine wichtige Stimme der Trans-Community. Sie führte ein bürgerliches Leben in männlicher Rolle und arbeitete vor allem als Lehrer. Daneben lebte sie privat als Amy Wolters. Geboren wurde sie 1872 in Niederkrupay, heute Dolny Krupa. Das ist in der Nähe von Vlada Boleslav. 1891 schloss sie eine Ausbildung an einem Lehrerinstitut ab und arbeitete anschließend an verschiedenen Orten in Böhmen als Lehrer. 1896 heiratete sie. Das Paar bekam 4 Kinder. Im Jahr 1917 kam sie schließlich nach Bodenbach, heute ein Stadtteil von Tetschin. Dort arbeitete sie fast 20 Jahre lang als Lehrer, später als Direktor einer Knabenschule. Daneben leitete sie die Stadtbibliothek, schrieb eine Chronik des Ortes, baute ein Heimatmuseum auf und veröffentlichte zahlreiche pädagogische, naturkundliche und heimatkundliche Schriften. Diese lassen sich heute noch in Katalogen und Akten nachweisen. Auch als Malerin betätigte sie sich. Ein Gemälde im Museum in Tetschin und mehrere weitere in Familienbesitz sind erhalten. Nach der Pensionierung 1935 zog Emi zurück in ihren Geburtsort Niederkruppei. Neben dieser bürgerlichen Existenz lebte sie aber eine weitere. Als Transfrau, beziehungsweise in damaligen Begriffen als Transvestit, war sie etwa ab 1931 in einem entsprechenden Netzwerk aktiv. Heute würden wir wohl Community sagen. Unter dem Namen Emi Wolters, teils auch in ähnlichen Namensformen, veröffentlichte sie Beiträge in Zeitschriften wie Die Freundin und Das dritte Geschlecht. Für die Jahre 1931 bis 1933 sind zahlreiche Texte nachweisbar, darunter mehrere Folgen von Die Welt der Transvestiten, außerdem Beiträge wie Transvestitenliteratur, Ein Transvestit als Königin, Im Land der Sehnsucht und Abenteuer eines jungen, fantastischen Mädchens. Im Nationalsozialismus wurden diese Zeitschriften verboten. Doch Emi blieb weiter aktiv. Ab 1933 schrieb sie für die sogenannten Kundendienstmitteilungen von Hella Knabe mehr als 30 Texte. Das war eine Art inoffizielle Nachfolgepublikation der Zeitschrift Das dritte Geschlecht. Außerdem schrieb sie Briefe mit anderen EmpfängerInnen dieser Publikation. Zusätzlich lassen sich persönliche Besuche innerhalb dieses Netzwerks nachweisen. Somit ist sie als Autorin und Korrespondentin innerhalb eines deutschsprachigen Transnetzwerks auch in diesen Jahren fassbar. 1937 endeten die Aktivitäten aber, nachdem Hella Knabe angeklagt wurde und die Mitteilungen nicht mehr weiterführen konnte. In ihrer Heimat konnte Emi noch in weiblicher Rolle auftreten. Um 1932 erhielt sie wohl auch die offizielle Erlaubnis aus Prag, sich auf ihrem Gut und im Dorf in weiblicher Kleidung zu bewegen. Ob das nach 1938 noch möglich war, wissen wir nicht. Da wurde das sogenannte Sudetenland infolge des Münchner Abkommens vom Deutschen Reich annektiert. Wie Emi Wolters die Jahre des Zweiten Weltkriegs verbrachte, ist nicht überliefert. Nach dem Krieg wurde sie aus ihrer Heimat vertrieben. Sie war damals bereits über 70 Jahre alt. Kurz darauf starb sie, 1947 im Alter von 75 Jahren in Metau, einem kleinen Dorf in Mittelsachsen. Emi Wolters zählt zu den wenigen Personen aus der damaligen Trans-Community, von denen heute eigene Texte überliefert sind. Durch ihre Veröffentlichungen, ihre Korrespondenz und ihre Kontakte zu anderen Trans-Personen war sie Teil eines überregionalen Netzwerks. Und sie trug dazu bei, dass Erfahrungen, Interessen und Perspektiven von Trans-Personen sichtbar wurden. Beeindruckend finde ich die Fülle an Texten. Insgesamt wurden ca. 50 Artikel von ihr in den verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht. Und ganz persönlich noch eine Randnotiz. In dem münzigen Ort, in dem Emi Wolters 1947 starb, wurde 1798 mein sechsmaliger Urgroßvater geboren.
Ring, ring. Mensch, das ist ja schön, dass diese Geschichte aus der Vergangenheit sogar biografische Verbindungen zu Clara hatte.
Ja. Ne?
Ja, mal wieder echt total toll, dass Clara hier, also man muss echt nochmal, also vielen, vielen Dank, Chapeau, und du hast hier echt eine hohe Erscheinungsquote gehabt bei uns im Podcast mit deinen super Geschichten aus der Vergangenheit und die tollen ProtagonistInnen, die du da mitgebracht hast. Heute haben wir Emi Wolters kennengelernt, auch wieder eine spannende Person, ja. Magst du was sagen? Möchtest du es ein bisschen nochmal rekapitulieren?
Ja, also was ich so bezeichnend finde, ist halt, dass sie in der männlichen Rolle als Lehrer, Direktor und in der Stadtbibliothek und so gelebt hat und dann privat immer so ein bisschen heimlich als Frau. Das ist wieder mal so bezeichnend, was für viele, glaube ich, in der Biografie ist.
Aber so heimlich war es ja nun auch nicht, wenn sie sogar die Erlaubnis bekommen hat. Also ich habe mich nämlich auch gefragt, wenn sie dieses bürgerliche Leben als Mann und als Lehrer und auch als Autoritätsperson, also sogar dann auch in so einer Führungsposition als Direktor einer Knabenschule und 4 Kinder hatte, wie denn dann wohl zu Hause die Frau und die 4 Kinder damit umgegangen sind, wenn der Papa sozusagen sich dann die Frauenklamotten in der Freizeit angeworfen hat, so.
Mhm. Dazu hat Clara jetzt nichts gesagt, ob das da bekannt war oder ob das alles nur so im Heimlichen, im Verborgenen passiert ist. Das hat Clara jetzt nicht gesagt. Aber was ich gut fand, war, dass ab 1932 sie eine offizielle Erlaubnis aus Prag bekommen hat. Und da war sie ja dann schon über 60 Jahre alt, glaube ich, ne?
Ja, gut, okay, das stimmt. Also es ist dann vielleicht auch ein spätes Coming Out gewesen oder aber die Konsequenz eines entspannten Umgangs vielleicht, weiß man nicht, ist vermutlich in ihren Texten nachzuvollziehen, wie es vielleicht persönlich bei ihr abging.
Ja, also das finde ich auf jeden Fall. Also ich glaube, dass am Anfang immer so diese Geheimnistuerei bei vielen in der Biografie immer vorkommt und dass das hier auch der Fall gewesen ist, weil es ja dann doch sehr geächtet wurde und gerade die NS-Zeit begonnen hat und so weiter, dass man da sehr vorsichtig ist, wem man sich da anvertraut und so, ne? Und dass sie das dann, sie den Mut gefunden hat, in Prag da so einen Antrag zu stellen, dass sie da eine offizielle Erlaubnis bekommt, das finde ich auf jeden Fall auch sehr stark.
Mhm.
Und dass sie halt quasi so ein aktivistisches Netzwerk irgendwie geführt hat, ne? Und also schon damals für Sichtbarkeit und Aufklärungsmaterial, auch Bildungsarbeit irgendwie gemacht hat, Texte geschrieben hat, Texte veröffentlicht hat und Clara meinte ja auch diese Fülle an Texten, die da existieren.
Total.
Also auch das finde ich schon sehr bewundernswert.
Also es ist ein regelrechter Fundus dann, ne?
Ja.
Der scheint ja auch den Zweiten Weltkrieg überlebt zu haben. Also das ist bestimmt auch super interessant in der Recherche über die Biografie und Persönlichkeit da zu sehen. Aber was war denn eigentlich damals los? Mhm. Also in der Region in Europa und halt in diesen Zwischenkriegszeiten, ne, zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und wie konnte sich da so eine Person wie Emmy Wolters auch entfalten? Oder auch nicht? Also was da so ging und was nicht ging, war ja noch Weimarer Republik vielleicht. Also, aber ich weiß nicht, inwiefern die Weimarer Republik in dem Teil zu spüren, genau zu spüren war. I don't know.
Ja.
Auf jeden Fall eine spannende Persönlichkeit und auch eine sehr vielseitig aktive Persönlichkeit, ne? Die jetzt nicht nur in dieser...
auch Malerin.
Genau, Autorin, Kulturschaffende, also wirklich ganz viel Bedürfnis offenbar auch so in der Gesellschaft zu wirken.
Ja, und dann noch dieser persönliche Bezug von Clara, dass der Urgroßvater in demselben Ort geboren wurde, finde ich auch schön. Danke, Clara, für diese wieder einmal tolle Geschichte. Weitere Informationen über Emmy Wolters werden wir dann auch noch in den Steady-Newsletter packen.
Oui. Wie man so schön in Frankreich sagt, wo ich gerade so lange unterwegs war.
Frankreich, Frankreich.
Was unboxen wir heute in unserer Community-Rubrik?
Ich finde das sehr spannend und zwar, also beim letzten Mal hatte, oder war das das vorletzte Mal, ich weiß es nicht, hatte sich Amelie gemeldet und Amelie hat sich hat noch was geschickt. Und zwar die Frage, wie geht man eigentlich mit den Phasen um, in denen man sich nicht valid genug fühlt, der eigenen Vorstellung entsprechend als Frau zu leben, also ob man jetzt Frau genug ist oder ob man jetzt die gesellschaftlichen Erwartungen erfüllt, dass man vielleicht nicht Frau genug ist. Da können wir es ja auch niemandem recht machen. Entweder man tut nicht genug oder man hilft mit, Klischees zu erfüllen. Wie unterscheidet man zwischen dem, was wirklich deine Identität ist und was der äußere Druck ist? Habe ich gesagt, das finde ich eine sehr spannende, sehr krasse Frage auch, also eine sehr tiefgründige Frage.
Aber ich glaube auch eine, auf die es ja gar keine universelle Antwort geben kann, oder?
Ich glaube, das ist alles sehr individuell. Also ich glaube, jede Person entscheidet für sich selbst. Also erstmal, ein Passing ist kein Muss. Du musst nicht irgendwas, also irgendeiner gesellschaftlichen Norm entsprechen. Du alleine bestimmst für dich, wer du bist, wie du aussiehst, wie du rumläufst, wie du dich definierst und so. Und also einige Leute, die brechen ja sehr bewusst auch mit den Erwartungen. Einige wollen sich sehr, ja, möglichst so anpassen. Es ist ja auch oft ein Sicherheitsbedürfnis.
Haben wir immer mal wieder schon drüber gesprochen, wie wichtig das für die eigene persönliche Sicherheit sein kann, zu passen. Also bedeutet nicht als Trans-Mensch, Frau, Mann erkennbar zu sein.
Was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass man, wenn man gerade so ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hat, also ich fühle mich sehr viel wohler, seit ich in Köln bin und dort ein Umfeld habe, wo ich mich akzeptiert und gesehen fühle und in meiner Mädelsgruppe mich angenommen fühle und so weiter, wo ich nicht die Erwartung habe, dass ich da ständig irgendwelche Rollen erfüllen muss oder so. Und ich glaube, die Wahl des Umfelds spielt eine sehr große Rolle, um diese Gedanken irgendwie zu reduzieren.
Ja, in sich reinhorchen und selber genau zu einer Antwort kommen, wie man sich wohlfühlt, was einen gut fühlen lässt. Also ich meine, who am I to
judge?
Ja, gar nicht to judge, aber auch Empfehlungen zu geben. Ich will auch gar keine Empfehlung, aber das ist so, wenn ich mich jetzt reinversetze, würde ich denken, also ich kann verstehen, dass da total viele Erwartungen, innere und äußere Erwartungen so auf einen niederprasseln können und dass man auch in einer Phase der totalen Überforderung stecken kann in so einer Transition. Aber ich glaube, vielleicht braucht es ein bisschen Zeit, dass sich alle Anteile dann auch so finden und trotzdem versuchen, eine gute Verbindung zum eigenen Bauch aufrechtzuerhalten und zu gucken, hey, was fühlt sich hier gut und stimmig für mich an?
Ich glaube auch, dass es völlig unabhängig davon, ob du trans bist oder nicht, also jeder Mensch irgendwie Tage hat, wo du in den Spiegel guckst und denkst, boah, ich will am liebsten gar nicht vor die Tür gehen. Und dann gibt's Tage, da denkst du, ey, du kannst heute die Welt erobern oder so, ne? Und das gibt es, glaube ich, also ich habe das auch, wo ich mich dann total unsicher fühle und denke, boah, ich will jetzt nirgendwo hin, niemand darf mich sehen. Ich bin einmal, weiß ich noch, da hat mich ein Taxifahrer abgeholt, den kenne ich, bin früher sehr viel Taxi gefahren. Und ich hatte keinen Bock, mich irgendwie hübsch zu machen und so, und bin dann mit Basecap ins Taxi gestiegen. Und dann sagt er zu mir so einen Kommentar, ja, heute sehen wir aber nicht besonders weiblich aus. So, und er kannte mich
das
halt schon länger.
Das war auch ziemlich ernst.
Und ja, aber es war okay. Ich habe mich auch nicht so gefühlt und habe gesagt, komm, lass mich bitte einfach in Ruhe und ich muss da und dahin. Und manchmal hat man einfach keinen Bock. Aber es gibt ja auch nicht, oder ich würde sagen, es ist ja auch in Ordnung, mal Tage zu haben, an denen man sich
verkriechen möchte oder sich scheiße fühlt oder dumm oder blöd oder weiß oder hässlich. Ich glaube auch, dass das zum Menschsein mit dazugehört und zum Frausein wahrscheinlich nochmal ein bisschen doller.
Und ich glaube, das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein, das sagt ja nichts über deine tatsächliche Identität aus. Du weißt eigentlich sehr genau, wer du bist. Und es gibt immer so Variationen, immer mehr Druck oder ein bisschen weniger Druck. Und also das eigene Gefühl oder die eigene Identität, die sollte jetzt nicht von der Umwelt irgendwie abhängig sein oder vom Kleidungsstil oder so.
Ja, also absolut, sehe ich genauso. Ist in einer Welt, die total an äußeren Maßstäben sich orientiert, natürlich auch ein Hinweis, für den man auch eine gewisse geistige Stärke und
Resilienz braucht,
genau. Sich eben nicht nur über irgendwelche Äußerlichkeiten oder materiellen Ebenen zu definieren. It's a tough world. Es sind wirklich sehr, sehr viele Gleichzeitigkeiten, Herausforderungen, mit denen wir so umgehen müssen. Mhm.
Sehr philosophische Frage, finde ich.
Ja, stimmt.
Dankeschön an Amelie. Und jetzt bist du dran. Du schickst mir hoffentlich was.
Ich habe dir schon Post geschickt, natürlich.
Du hast mir schon was geschickt.
Na klar. Guckst du ein allerletztes Mal in dein Postfach, während wir hier aufzeichnen, und schaust nach der Headline Objekt Folge 10?
Wollte das sagen. Also ich hoffe nicht ein allerletztes Mal E-Mail von dir, aber ein allerletztes Mal für die Aufnahme. Okay, also ich beschreibe, was ich sehe. Und zwar ist das ein Schlüssel in einem Karton. Und der Schlüssel, es sieht sehr altmodisch aus, wie ein... Also nicht Schloss, nicht Türschloss, sondern von einem alten Schloss, von einem sehr, ich sag mal so, ein Renaissance-Gebäude oder so ähnlich.
Ja, das ist tatsächlich überhaupt nicht relevant. Also du siehst einen Schlüssel in einem Karton.
Key in the box.
Yes. Und ich gebe es zu, es ist vielleicht ein bisschen kitschig heute, aber ich finde den Schlüssel eigentlich ein ganz schönes Objekt, um unsere erste Staffel Unboxing Trans zu beenden. Jetzt wird nämlich mal so ein bisschen resümiert. Ich finde, wir haben da nämlich in den letzten 9 Folgen und heute in unserer 10. wir haben ganz schön viel unboxed. Und ich glaube auch, dass wir für viele Menschen sicherlich so einige vorher fest verschlossene Türen oder Themen hier aufgeschlossen haben. Also ich kann es zumindest definitiv für mich sagen, dass ich als Cis-Frau so viele Schritte in das Thema trans, inter und nicht binär gemacht habe, wie ich das vorher noch nie gemacht habe.
Schön.
Und deswegen fand ich den Schlüssel ein schönes Objekt heute und vielleicht auch was, was man sich so ein bisschen schlüsselkindmäßig um den Hals hängen kann. Und ich habe mir unsere ganzen Themen nochmal angeschaut, Julia, und festgestellt, also dass du auch so wahnsinnig viel Wissen mit reingebracht hast und dass wir uns so viele Ebenen angeguckt haben. Wir haben über rechtliche Ebenen gesprochen, also zum Beispiel ganz viel über Gesetze, über vergangene, über aktuelle, aber auch Ausblicke gewagt. Mhm. Und wir haben uns auch umgeguckt und geguckt, wie es woanders, was da so los ist.
Ja, USA haben wir.
Wir haben ganz viel über persönliche Ebenen gesprochen, also über die Transition an sich, aber auch über Sprache. Genau, dann haben wir ganz viel über gesellschaftliche Ebenen hier unboxed, also über politische, Politik, Kultur, Sport, Kunst gesprochen. Und sogar, also wir beide auch, aber du und Lilith bei der letzten Episode auch, ganz viel über existenzielle Themen, also Tod, Erinnerung, Glaube. Und also wir haben da echt ganz schön viel berührt und für mich wirklich, also ich kann es nur noch mal sagen, wir haben echt viel aufgeschlossen.
Schönes Bild. Ich mag das, wenn du so philosophisch wirst. So.
Und neben all diesem Wissen, was wir besprochen haben, hatte ich persönlich immer total viel Spaß dabei, Geschichten zu recherchieren und irgendwelche schrägen Objekte mitzubringen und mir da was einfallen zu lassen. Und ich wollte mal gucken, ob du es noch auf die Kette kriegst. Was so die Objekte waren, die wir in den letzten 10 Folgen hatten. Ich helfe dir aber auf die Sprünge. Ich kann dir sagen, es fing mit einer Süßspeise an.
Also es war ein Donut.
Genau.
Es gab eine Freiheitsstatue, ein Bild mit einer Freiheitsstatue.
Ja, das war unsere dritte Folge. In der zweiten Folge hatte ich dir eine Münze mitgebracht, die sozusagen.
Ja, stimmt, der Pulitzerpreis. Ja.
Für das Trans-Theaterstück über Charlotte von Mahlsdorf. Drittes war das Cover vom New Yorker mit der Trans Black Statue of Liberty.
Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und jetzt wird's aber auch schon dünn.
Ist okay. Also ich musste ehrlich gesagt auch reingucken. Ich brauchte das auch. Ich helfe dir wieder auf die Sprünge. Wir waren in der Karibik.
Ja, stimmt. Die Flagge aus der Karibik von einem
Saint Lucia.
Genau. Fand ich auch gut. Also ich fand es immer ich fand es sehr kreativ, wie du damit, oder was du immer für Objekte mitgebracht hast. Und dann, ich bewundere immer Menschen, die kreativ sind. Ich bin, glaube ich, nicht so sehr kreativ irgendwie manchmal.
Ich sag noch, was noch dabei war. Wir hatten noch eine Kerze. Da haben wir über den Trans Day of Visibility gesprochen.
Trans Day of Remembrance.
Remembrance, genau. Wir hatten Flyer vom Chez Romy Haag und hatten dann lustigerweise ja auch.
Beide das gleiche Thema? Oder fast das ein identisches Thema?
Wir sind beide über Romy Haag irgendwie durch totalen Zufall. Eigentlich, ich habe erst über David Bowie zu Romy Haag gefunden. Du hattest, glaube ich, einen anderen Zugang zu ihr.
Ich hatte ihre Biografie mal gelesen und daraufhin wollte ich das als Buchempfehlung.
Dann hatten wir eine Geldbörse.
An die kann ich mich sehr gut erinnern, genau.
Haben über das Thema Equal Pay gesprochen.
Weil es in der letzten Zeit immer wieder auch mal Thema war. Ich war in Berlin auf der von der Antidiskriminierungsstelle. Da ging es um Vielfalt am Arbeitsplatz und da war eine Podiumsdiskussion und so. Also es ist in der letzten Zeit immer wieder mal Thema gewesen. Deshalb musste ich mich immer an diese bunte Geldbörse, Regenbogen-Geldbörse erinnern.
Ja.
Ja.
Naja, und in der letzten Folge, ich fand es sweet, dass Lilith auch ein Objekt mit dabei hatte und fand das auch ein ganz spannendes Objekt. Da ging es um diese Mondsichelskulptur mit Conchita Wurst. Ja, das
genau.
War echt cool.
Und bei der letzten Folge muss ich sagen, ich hatte Lilith vorher eine Themenrichtung genannt, weil sie aus diesem Glaubensnetzwerk kam, habe ich gedacht, das wäre halt passend, wenn wir dazu was machen. Und dann hat sie halt auch passend dazu was mitgebracht. Das war, glaube ich, das einzige Mal, wo wir das Unboxing so ein bisschen thematisch vorgegeben haben. Ansonsten wussten wir jeweils nie, was die andere Person vorher mitbringt.
Wie gesagt, ich fand, das war eine echt schöne Folge. Ich habe euch beiden wirklich gerne zugehört. Aber jetzt noch einmal abschließend zu diesem Schlüssel. Genau, ich finde diesen Schlüssel, wie gesagt, als Bild total schön. Auch deswegen, weil so ein Schlüssel ja was Bleibendes hat und weil er vervielfältigt und weitergegeben werden kann. Vielleicht der, den ich dir da geschickt habe als Bild, der ist schon ein bisschen tricky, weil der wirklich sehr, sehr barockig aussieht. Aber es sollte ja auch nur ein Stellvertreter-Schlüssel sein.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, dass man den jemandem weitergeben kann, der als nächstes eine Tür aufschließen kann, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, es ist auch ein Schlüssel, den wir sozusagen in die Hände unserer Community abgeben oder weitergeben können. Weil ihr HörerInnen könnt den Schlüssel ja zum Beispiel auch mal an eure Familienmitglieder oder FreundInnen weiterreichen, ganz proaktiv. Und dann öffnet sich da vielleicht auch zwischen euch nochmal was. Sowas wie ein Raum, der im besten Fall empowert, verbindet, euch zusammenbringt und halt Schluss macht mit Vorurteilen oder Klischees. Und für uns zwei, finde ich, hat dieses Schlüsselbild auch nochmal was, weil vielleicht schließen wir ja ein neues Kapitel auf.
Ja, das ist noch nicht so, steht noch nicht so ganz fest. Also ich würde sehr gerne eine zweite Staffel machen. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, dass wir nur 10 Folgen produzieren werden, einfach mal um zu gucken, wie das funktioniert, auch wie wir mit der Technik und so klarkommen. Also ich muss auch sagen, es ist alles sehr viel Arbeit.
Mega.
Also sowohl das vorher Recherchieren, dass du hast den Schnitt gemacht und nachträglich dann diesen Steady Newsletter zu schreiben, also alles dann zusammenzutragen und so weiter. Da geht schon sehr viel Zeit und Arbeit drauf und das hat mich auch echt ein bisschen gestresst manchmal, aber ich hatte so viel Spaß auch dabei, immer wieder was Neues zu lernen und mich auf so eine Reise zu begeben. Und ich bin sowieso immer ein sehr neugieriger Mensch und sehr wissbegierig und möchte dann auch da noch was ergänzend wissen und so weiter. Und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch deine kreative Art, wie du das immer so mit tollen Impulsen immer noch so bereichert hast, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen haben.
Ja, die waren toll.
Also die ja größtenteils ich ja über E-Mail oder Instagram oder so bekommen, dass da ganz viele Leute also auch dankbar waren, dass sie das jetzt irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, im Familienkreis oder so weiterempfehlen konnten. Ich bin völlig unerwartet auf Veranstaltungen oder so angesprochen worden und haben gesagt, boah, das ist so toll. Also auch von dem Konzept her und diese Kategorie mit dem Anruf aus der Vergangenheit und so, das ist so spannend konzipiert worden und so. Also darüber gab es sehr viel Lob. Es gab Berichte, Queer Mentor hatte das mal in dem Newsletter drin, der SC Janus in Köln, der Sportverein, hat das in dem Newsletter mal erwähnt. Dann war das bei Pink Stinks, glaube ich, die hatten das auch mal und so. Also da ist auch dann...
Gilda Sahibi hat uns empfohlen.
Ja, stimmt.
Ganz am Anfang, das war auch total ein toller Support. Silke Burmeister hat über Palais Flux auch mal einen Hinweis drüber gemacht. Genau, also das gab schon echt nette Rückmeldung.
Ja, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Kathleen.
Ja, wir sind noch gar nicht durch. Das klingt gerade so, als wären wir hier schon am Ende, aber wir haben noch ein paar Kulturtipps.
Ach stimmt, ja, richtig. Wir sind ja noch gar nicht fertig.
Wir sind noch gar nicht fertig. Also I love the love shower, die hier gerade abgeht, aber wir sind noch nicht fertig. Und wie gesagt, eventuell schließt ein zweites Kapitel auf. Es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Wir haben gute Ideen, aber wir werden euch, liebe HörerInnen, dazu in irgendeiner Form, wir werden euch schon irgendwo erreichen, wenn es mit einer zweiten Staffel weitergeht.
Genau. Folgt uns auf dem Steady Newsletter und da werdet ihr dann sicherlich davon lesen, wenn es was
Neues gibt. Oder dir auf Instagram folgen.
Genau.
So, und jetzt noch zum Abschied tische ich auch, was die Kulturtipps anbelangt, nochmal ordentlich auf hier.
Ich habe nicht so viel.
Ja, dann passt es doch. Mit meinen Tipps geht's heute ins Kino, in die Arte-Mediathek und in Ausstellungen nach Basel und Berlin.
Okay.
Auf Arte, da ist eine ganz sweete und inspirierende Doku, die heißt Mein queeres Altersheim. Eine Geschichte übers Altwerden in queerer Würde. Und das wird erzählt an zwei Beispielen. Ein Hausprojekt in Lyon und eins in Berlin. Und das Thema Altern hatten wir auch immer mal wieder punktuell. Es war nie ein Schwerpunktthema, aber wir hatten es auf jeden Fall immer drin. Ich finde es mega spannend, da mehr drüber zu lernen. Und diese Arte-Doku hat das wirklich ganz toll erzählt. Mein queeres Altersheim. Ihr findet aber unsere Tipps auch alle im Steady-Newsletter, den wir in den Shownotes verlinken. Dann lief Mitte April die Kinodoku an, denn dieses Leben lebst nur du. ein Film von dem Dokumentarfilmemacher
Douglas Wolfsberger.
Genau. Der ist ursprünglich, ich glaube, aus der Allgäuer Provinz, und der porträtiert in diesem Film vier Transmenschen, die alle fernab der Großstadt leben, also explizit Menschen, Transpersonen, die wirklich auch im Hinterland von Deutschland leben. Und da habe ich bisher nur den Trailer gesehen. Ich habe aber auch ein Interview neulich im Radio gehört und bin ziemlich überzeugt davon, dass es ein sehr sehenswerter und berührender Film sein wird. Auf den freue ich mich auf jeden Fall. Der läuft gerade aktuell, sollte auch, da schlägt mein Herz für den Dokumentarfilm, dann auch wieder sehr hoch, alsbald von euch besucht werden, weil solche Filme haben in der Regel leider ein relativ kurzes Kinodasein. Deswegen ist es immer wichtig, recht früh reinzugehen und Tickets zu kaufen, damit der Film nochmal eine Woche in die Verlängerung geht. Also, denn dieses Leben lebst nur du von Douglas Wolfsberger wird bestimmt in ausgewählten guten Kinos in auch eurer Nähe sein. Dann kommt dieser Tage noch ein Film ins Kino. Der scheint ziemlich künstlerisch und slightly surreal zu sein. Der heißt Siren's Call, also der Ruf der Sirenen, von dem KünstlerInnen-Regie-Duo Miri Ian Gossing oder Ian Gossing und Lina Siegmann. Also ich habe den Film, wie ihr hört, gar nicht gesehen. Ich habe nur den Trailer mir angeguckt und aus meinem Umfeld was gehört, dass es ein sehr visuell sehr starker Film sein soll. Ich hörte allerdings auch, dass er es etwas schwer macht mit der emotionalen Zugänglichkeit. Also ich glaube, er ist ein bisschen abstrakt im direkten Vergleich jetzt zu dem Film, den ich gerade vorher empfohlen habe. Dann, wie gesagt, noch zwei Ausstellungen. Eine in Berlin. Hier ist gerade die Ausstellung Queere Kunst in der DDR, Biografien zwischen Underground und Propaganda zu sehen. In dieser Ausstellung werden künstlerische Arbeiten und auch KünstlerInnen aus der DDR beleuchtet, also von denen wir teilweise überhaupt nicht viel oder gar nichts wissen. Und diese Ausstellung kommt mit einem total fetten Begleitprogramm mit Talks und Filmen und Führungen. Das Ganze findet im Kunstverein Ost statt und ist aber ein Zusammenschluss mit der NGBK, dem Mitte-Museum und dem Werkbundarchiv, Museum der Dinge. Also da haben sich vier Institutionen echt zusammengetan und dementsprechend ist dieses Begleitprogramm auch wirklich, also es ist wirklich ein fettes Begleitprogramm. Und das läuft noch bis Ende Juni. Queere Kunst in der DDR, Biografien zwischen Underground und Propaganda, da freue ich mich richtig drauf, habe ich auch noch nicht gesehen, aber eine Freundin hat mir das empfohlen. Und dann kam ja von Clara, unserer Frau aus der Vergangenheit sozusagen, von der Lilly Elbe Bibliothek noch ein Tipp, als sie selber gerade in der Schweiz war. Im Kunstmuseum in Basel wird nämlich noch bis zum 2. August die Ausstellung gezeigt, The First Homosexuals, die Entstehung neuer Identitäten 1869 bis 1939. Und in dieser Ausstellung wird sich intensiv mit queeren Themen und Geschlechtervielfalt auseinandergesetzt. Also für alle, die in der Schweiz sind oder nahe der Schweiz sind, ist das bestimmt ein Museumsausflug, der sich echt lohnen könnte, ins Kunstmuseum nach Basel.
Bin ich gespannt. Da hast du eine ganze Reihe heute. Sehr schön. Ich habe nur einen Beitrag, und zwar habe ich ausnahmsweise, ich habe mal ein Kinderbuch mitgebracht.
Oh, wie schön.
Und zwar heißt der Titel Weder Junge noch Mädchen über die Suche nach sich selbst und ist von Marto Kelbel, erschienen im Antea Verlag, und das ist eine Graphic Novel, die sich sehr einfühlsam mit den Themen Nichtbinarität, Geschlechtsidentität und so Zugehörigkeit und so auseinandersetzt. Und Marto bezeichnet sich selbst als nichtbinär. Im deutschen Verlag wurde das Buch aber unter dem Namen Marita Kelbel publiziert. Die Geschichte begleitet ein Kind, das irgendwann feststellt, dass diese strikte Trennung der Geschlechtsrollen im eigenen Umfeld, so zum Beispiel auf dem Schulhof, nicht zum eigenen Verständnis passt. Und während die Welt sich oft sehr typisch in Mädchen und typisch Junge aufgeteilt wird, begibt sich Lukas, so heißt die Person, auf eine Reise, um ja eine eigene Sprache für das eigene Ich so zu finden. Und das Buch ist sehr schön grafisch aufgearbeitet und kombiniert so Illustrationen mit Text und so um komplexe Gefühle von Vielfalt und Anderssein irgendwie auch sehr kindgerecht darzustellen und visuell ansprechend zu vermitteln. Und das wird ab 10 Jahren empfohlen. Und da bin ich auf einer Veranstaltung drauf gestoßen, weil da ein Büchertisch war. Und dann habe ich da mal ein bisschen drin rumgeblättert und das fand ich ganz gut. Und das Werk wurde ursprünglich in Tschechien veröffentlicht. Dort wurde es vielfach gelobt und stand unter anderem auf der sogenannten Longlist des renommierten tschechischen Buchpreises Magnesia Litera.
Dann haben wir auf jeden Fall schön zum Abschied hier für euch ein bunter Blumenstrauß an kulturellen Highlights zu lesen, zu gucken, zu hören, zu glotzen. Ja, grande Finale. Zum 10. und vorerst letzten Mal vergeben wir heute einen goldenen Blumenstrauß an Menschen, Individuen, Organisationen, Vereine, wie auch immer, die durch besonderen Support und Unterstützung und Allyship hervorgetan haben. Aber wir müssen auch leider immer darauf hinweisen, dass das noch längst nicht selbstverständlich ist und dass auch immer noch das Gegenteil von Allyship passiert. Deswegen, wir fangen erst mit der schlechten Nachricht an, wer als besonders schlechter Ally aufgefallen ist, und beenden dann, wie immer, unsere Folge mit was Schönem.
Mit etwas Positivem, genau. Das sogenannte Angstkatzenhäschen geht dieses Mal an den aktuellen Papst.
Oh.
Der Papst hat den, also es gibt ja in Deutschland den synodalen Weg, der unter anderem auch Frauen im Kirchenrecht, im Kirchenarbeitsrecht und so weiter besser repräsentieren und bessere Rechte zugestehen soll und so weiter. Und darunter fallen aber auch queere Themen wie gleichgeschlechtliche, die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare oder Transidentitäten. Und der Papst hat jetzt kürzlich, ja, auf einer fliegenden Pressekonferenz, also im Flugzeug, ist er dann von einer deutschen Journalistin zu diesem synodalen Weg angesprochen worden. Und er hat sich sehr negativ über diese deutsche Praxis der deutschen Bischöfe geäußert und hat das in Frage gestellt und versucht, so das Pastoral, also die persönliche Begegnung mit den Menschen, die ist wichtig, aber die Dogmatik, die dahinter steckt, also die Einstellung, die Haltung der Kirche, die würde er nicht verändern wollen. Und das hat, also er hat insgesamt diesen synodalen Weg in Deutschland kritisiert. Und da ist ja auch bekannt, dass er in der letzten Zeit gleichgeschlechtliche Segnungen nicht gut heißt und Geschlechtsidentität schon lange irgendwie als nicht Gott gewollt irgendwie abtut. Und dass er das jetzt nochmal so öffentlich bekräftigt hat und nicht nur queere Themen, sondern den synodalen Weg insgesamt irgendwie so in Frage stellt, also wo es dann auch die Gleichstellung von Frauen im Kirchenrecht geht, das fand ich, also es hat mich irgendwie sauer gemacht. Und aber die Schade. Deutsche Bischofskonferenz beziehungsweise der Vorsitzende Betzing, der hat da nochmal sehr, sehr stark, sehr klar dagegen gehalten und hält an der Umsetzung der Beschlüsse von diesem synodalen Weg fest und sieht darin eine notwendige Antwort auf die Bedürfnisse der Gläubigen in Deutschland, so hieß es dann.
Kann man nur hoffen, dass so ein Bischof irgendwann mal, wenn es dann wieder dran ist, der nächste Papst werden könnte.
Genau. Ja, also es gibt natürlich auch sehr romtreue Bischöfe und so, die das oder die Meinung des Papstes natürlich auch unterstreichen. Aber da ist die Deutsche Bischofskonferenz dem synodalen Weg schon sehr, sehr deutlich, mit einer deutlichen Haltung.
Genau. Progressiver. Mhm. Okay, und wer kriegt heute von uns noch so einen richtig, wir gehen mit so einem richtig schönen Blumenstrauß-Applaus raus. Für wen?
Ich würde den Blumenstrauß, den goldenen Blumenstrauß, gerne an eine Buchhandlung geben.
Mm, finde ich gut, gerade weil die Buchhandlungen ja gerade ganz schön unter Beschuss stehen. Absurderweise, teilweise ja jetzt schon unter Verfassungsschutzbeschuss. Genau. Das kann man sich ja gar nicht, kann man ja kaum glauben, wenn man das hört, wie bescheuert das alles ist. Erzähl.
Und diese Buchhandlung hat auch von dem Kulturminister, also er muss diesen Preis quasi überreichen, hat das aber sehr kommentarlos einfach auf einer Webseite irgendwie gemacht. Die Buchhandlung hat nämlich den Buchhandlungspreis für 2025 erhalten und das wurde im März 26 jetzt kürzlich verliehen. Und zwar ist das die Buchhandlung Eisenherz in Berlin. Das ist eine der ältesten und renommiertesten queeren Buchhandlungen Europas und bietet ein sehr umfassendes Sortiment an Literatur zu Trans und allgemeinen Geschlechtsidentitäten, genderqueere Themen, hat eine sehr umfangreiche Fachliteratur, Sachbücher und Ratgeber auch zu Transitionen und so weiter. Es gibt viele Romane und Lebensgeschichten von oder auch über Transpersonen, sowohl in deutscher Sprache als auch in englischer Sprache. Und das Team gilt als besonders fachkundig in allen Lebensbereichen, was Trans-Themen betrifft, und bietet auch eine sehr diskrete, unterstützende Umgebung für Beratung an.
Toll, da bin ich all for it.
Sie machen sehr häufig auch Lesungen, haben auch ein Programm, ein Veranstaltungsprogramm jetzt für Mai, was ich gerne noch in den Steady Newsletter verlinke. Und die habe ich auf einer Veranstaltung getroffen. Und war sehr entzückt. Ich hatte mal von denen gehört, ich wusste aber ehrlich gesagt nicht so viel über die. Und war aber dann sehr entzückt darüber, dass sie dass es die auch schon so lange gibt und dass sie auch diesen Buchhandlungspreis da bekommen haben. Und da dachte ich, die haben unseren Golden Blumenstrauß auf jeden Fall verdient.
Richtig, also herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Und ich bin total happy, dass wir den Blumenstrauß an einen so schönen Ort vergeben. Bücherläden sind politisch wichtige Orte.
Ja.
Und die sind total unterstützenswert. Kann wirklich immer nur von Herzen appellieren, kauft Bücher nicht bei dem großen Online-Händler, sondern geht in eure Kieze rein. Das sind so engagierte, coole Leute. Ich könnte wirklich alleine in meinem Umfeld hier sind so tolle Bücherläden. Ich schwärme wirklich so sehr auch für die Leute, die das mit Herzblut betreiben. Und die Eisenherz-Buchhandlung in Berlin, die check ich mal aus, kannte ich nämlich nicht. Klingt wirklich nach einem ganz besonders tollen, wichtigen Ort.
Ja.
Und damit
vielen herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben, die uns getragen haben, die uns unterstützt haben mit Beiträgen, mit Informationen, die uns verlinkt haben. Ein paar Leute haben den Steady Newsletter abonniert und uns auch dort finanziell unterstützt. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Dank an alle, die uns immer verlinkt und weitergeleitet haben, weiterempfohlen haben. Die Sachen sind ja noch online, ihr dürft das auch immer weiterhin noch weiterempfehlen. Und danke dir, Kathleen, dass du diese Idee, die irgendwann mal in Köln entstanden ist, mit Blick auf den Dom entstanden ist und das dann mit mir auch so umgesetzt hast. Und ich freue mich sehr, dass wir das gemacht haben.
Ich mich auch.
Und war eine super tolle, spannende Erfahrung, sehr viel gelernt und wer weiß, was als nächstes kommt.
Es kommt immer irgendwas als nächstes, Julia.
Genau, wir schauen mal und wir halten euch alle auf dem Laufenden. Danke, dass ihr dabei wart und auf Wiedergehören.
Passt gut auf euch auf und auf Wiedergehören. Ciao.
Bis dann. Tschüss.